Herzlich willkommen zu Menschen im Porträt. Mein heutiger Gast hat vieles erreicht, wovon die meisten träumen. Er ist Unternehmer erfolgreich, glückliche Familie, doch dann plötzlich an einem Tag zog ihm das Leben den Boden unter den Füßen weg. Für ein sehr verspannendes Gespräch mit Clemens Hofer. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, lieber Markus.
Kannst du uns kurz zu dem Moment zurückbringen, wo damals dann die Krankheit begonnen hat?
Ja, das war im Februar 2021. Da bin ich eines Abends zu Hause einfach kollabiert. Ohne wirklich eine große Vorwarnung. Ich habe mich ein paar Tage vorher etwas schwächer gefühlt. Ich habe das gemerkt beim Mountainbiken mit einem Freund, dass meine Beine sich auf einmal ganz untypisch schwach anfühlten am Ende der Tour. Haben mir aber da nichts gedacht dabei. Gell? Und dann erst an dem Abend, also 3 oder 4 Tage später, wie ich dann kollabiert bin zu Hause, war ich auch noch der Meinung, Kreislaufkollaps, vielleicht eine Erkältung, die ich irgendwie ignoriert hatte. Und ich wurde dann aber mit der Rettung in die Notfallaufnahme gebracht. Meistens verlor ich das Bewusstsein, zwischendurch war ich wieder ganz kurz da. Aber es war so ein Kommen und Gehen, ein ständiges. Und ich kann mich noch erinnern, nach ungefähr einer halben Stunde dort in der Notfallaufnahme ist dann ein Arzt zu mir gekommen, nachdem das Blut, das sie mir abgenommen hatten, schon analysiert worden war im Labor. Und der hat damals schon gesagt, das sieht nach akuter Leukämie aus. Und dann war es so, dass ich von der Notfallaufnahme sofort dann in die Universitätsklinik verlegt worden bin, mit dem Notarztwagen. Und dort hat ein Team von Ärzten und Pflegern dann die ganze Nacht lang um mein Leben gekämpft. Es war schon so schlimm, dass ich multiples Organversagen hatte zu dem Zeitpunkt. Es fällt mir immer noch schwer, darüber zu sprechen. Ja, und am nächsten Morgen dann haben die Ärzte meine Frau angerufen und sie gebeten, sie möge schnell kommen, damit sie sich von mir verabschieden kann. Irgendwie habe ich es dann geschafft, diese erste wirklich kritische Phase doch zu überstehen. War dann mehr als eine Woche in der Intensivstation. Dann so ziemlich alle Geräte angeschlossen, die man sich nur vorstellen kann. Und noch vollkommen im Schock, was da passiert ist, warum mir das passiert ist. Und noch vollkommen ahnungslos, was noch vor mir liegt, wie hart der Weg noch wirklich werden würde, wieder zurück in ein normales Leben.
Darf ich ganz kurz eine Woche, wo du jetzt in Intensiv gelegen bist, hast du jetzt noch irgendwelche Erinnerungen im Sinne von, du hast okay, du hast die Woche irgendwie jetzt geschafft, aber was ist damit in der Woche gedanklich in dir vorgegangen? Hast du da jetzt irgendwie versucht, jetzt irgendwie, weiß nicht, Kraft, ich frage jetzt ganz blöd einfach, Kraft zu schöpfen, visualisiert, irgendwie, du hast das irgendwie durchgekämpft diese Woche, war das einfach nur ein, ich lass fließen und hoffe, dass es gut ausgeht, oder hast du irgendwie versucht, in einen Kampf zu kämpfen?
Puh, es war, ich habe viele Erinnerungen an diese Zeit in der Intensivstation. Schlafen war vollkommen unmöglich, obwohl ich mit allem Möglichen sediert wurde. Ich war die ganze Nacht wach. An eine Maschine angeschlossen, die wie ein Dialysegerät funktioniert, um die Leukämiezellen aus meinem Blut zu waschen. Und die war so kalt eingeschalten, dass es sich angefühlt hat, als müsste ich erfrieren, ja, die ganze Nacht lang. Oh. Und dann kann ich mich noch erinnern, ich musste da bewegungslos in dem Bett liegen, vollkommen geschwächt und nicht wirklich bei klarem Verstand, was da jetzt gerade passiert und was los ist. Aber ich kann mich an eines erinnern, es hat neben, wenn ich aus dem Fenster rausgeschaut habe von der Intensivstation, da hat es eine Baustelle gegeben mit einem Baukran, mit einem großen, und jeden Tag um 7 in der Früh ist der Kranführer dahin aufgeklettert. Und ich kann mich erinnern, wie sehr ich den beneidet habe darum, dass der da in der Sonne draußen sich so gut bewegen kann, dass er da raufklettert und dort seinen Job machen kann. Während ich da im Bett gelegen bin, bewegungsunfähig und nicht gewusst habe, ob ich den nächsten Tag noch erleben werde. Und ob ich wirklich noch einmal die Sonne aufgehen sehe.
Wie hast du so den Moment der akuten Diagnose erlebt?
Ja, der wirkliche Schock mit der Diagnose ist erst angekommen, als ein junger Arzt von der Hämatologiestation, wo diese Art von Krankheit eben behandelt wird, zu mir in die Intensivstation gekommen ist, um mir zu erklären, wie der Therapieplan aussehen wird. Ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Ahnung, was Leukämie bedeutet und wie das behandelt wird. Aber als mir der Arzt dann gesagt hat, dass es mindestens ein Jahr intensive Chemotherapie bedeutet, mit der stärksten Chemotherapie, die es gibt. Also bei akuter Leukämie bekommt man so viel Chemotherapie, es gibt fast keine andere Erkrankung, wo das Protokoll ähnlich hart ist. Ja, und als er mir das gesagt hat, da war es noch immer, also ich hab länger gebraucht, um das zu verstehen, was das wirklich bedeutet. Ich war zu dem Zeitpunkt der Meinung, ja, eine Woche Intensivstation, das werde ich schon aushalten und in ein paar Wochen bin ich wieder zu Hause. Aber nachdem er mir das erklärt hat, wie der Therapieplan aussieht, war mir schon relativ schnell klar dann, dass das kein leichter Weg zurück wird.
Hat er mit dir damals über Erfolgswahrscheinlichkeiten gesprochen, nach dem Motto, okay, so stehen die Chancen, oder war das gar kein Thema?
Nee, ich kann mich schon erinnern, dass ich es mehrmals gefragt habe, wie die Chancen stehen. Aber die Ärzte sind natürlich immer sehr vage mit ihrer Auskunft, verständlicherweise. Was mich dann aber schon auch ein wenig erschüttert hat und wo mir dann relativ schnell auch bewusst geworden ist, dass ich mich nicht nur auf die Ärzte im Krankenhaus verlassen darf, war, als ich nach einer Woche künstlicher Ernährung auf der Intensivstation das erste Mal wieder festes Essen bekommen habe. Und da hat man mir tatsächlich ein Würstel und ein trockenes Stück Brot gegeben. Und das konnte ich und kann ich heute noch immer nicht verstehen, warum man so etwas macht. Ja. Also das war wirklich unfassbar zu dem Zeitpunkt. Aber auch nicht meine größte Sorge in dem Moment.
Ja.
Das ist wirklich darum gegangen, einen Tag auf den nächsten möglichst meine Verfassung wieder etwas zu verbessern und keine Rückschläge zu erleiden.
Gab es in der Zeit irgendwas, was dir mental geholfen hat? Weil von außen hat man dich quasi, jetzt sage ich, nüchtern gesagt, behandelt, therapiert, mit Chemo vollgepumpt. Hast du innerlich versucht, irgendwie was beizutragen, oder hast du innerlich?
Also was mich schon in der ersten kritischen Zeit in der Intensivstation schon getragen hat, war, dass ich Besuch von meiner Frau erhalten durfte. Einmal durfte auch mein ältester Sohn, der war damals 16, mitkommen. Mir wurde allerdings auch erst später bewusst, dass er nur deshalb in die Intensivstation rein durfte, mich zu sehen. Weil das eben unter Umständen die letzte Möglichkeit gewesen wäre, seinen Vater noch einmal leben zu sehen. Ja. Sonst dürfen Kinder eigentlich nicht in die Intensivstation. Aber das war definitiv etwas, das mir schon sehr geholfen hat zu dem Zeitpunkt. Ja.
Gab es einmal einen Moment, in dem du gedacht hast, das schaffe ich vielleicht nicht?
Nicht nur einen Moment, da hat es viele gegeben. Ganz, ganz viele Momente, wo ich mir gedacht habe, das ist zu viel, das schafft mein Körper nicht mehr. Vor allem dann später während der Chemotherapie, nach Monaten von ständiger Chemotherapie, die ich verabreicht bekommen habe, von Strahlentherapie über die stärksten Zytostatika, wie eben diese Chemotherapieprodukte genannt werden, die mir verabreicht wurden. Meine Blutwerte waren ständig am Boden, so weit, dass ich immer wieder Blutkonserven bekommen musste. Schon das Aufstehen und nur ins Badezimmer zu gehen, war fast unmöglich zu dem Zeitpunkt, weil einfach mein Körper keinen Sauerstoff aufnehmen konnte, weil so viele von meinen Zellen im Blut geschädigt worden waren durch die Chemotherapie. Und dann, die schwierigsten Phasen waren einfach sehr oft auch die, wenn nach einer Chemotherapie mein Körper sich immer langsamer dann erholt hat. Am Anfang ist es noch relativ gut gegangen, aber je länger die Therapie gedauert hat, umso schwieriger war es dann wieder zurückzukommen nach einer Dosis Chemo. Und mein Körper hat einfach immer länger gebraucht, um sich wieder zu erholen davon. Und ich war ja nach meiner Einlieferung ins Krankenhaus im Februar 21 insgesamt 11 Wochen stationär drinnen, bevor ich das erste Mal wieder nach Hause durfte für eine kurze Pause. Und in diesen 11 Wochen war es erlaubt, einmal pro Woche für 20 Minuten Besuch zu empfangen. Sonst war ich isoliert. Manchmal hatte ich einen Zimmerkollegen, manchmal war ich alleine im Zimmer. Manchmal war es so, dass man mit dem Zimmerkollegen sich gut unterhalten konnte, aber sehr oft waren die in noch schlechterer Verfassung als ich. Also diese Isolation und die Einsamkeit war schon zusätzlich noch eine massive Belastung. Ja.
Du hast es kurz erwähnt, nach 11 Wochen zum ersten Mal nach Hause. Was hast du dabei empfunden, wenn du heimgekommen bist?
Unsicherheit. Es war extrem schwer und auch extrem belastend für mich herauszufinden, wie soll ich mich zu Hause verhalten. Es war ja nicht nur, dass mein Immunsystem massiv geschwächt war durch die Krankheit und die Chemotherapie. Es war zusätzlich auch noch die Zeit der Pandemie. Jedenfalls habe ich versucht, in den Tagen, bevor ich wusste, ich darf jetzt für eine kurze Zeit nach Hause zu meiner Familie, um mich etwas zu erholen, habe ich versucht, mit allen Ärzten, die mir über den Weg gelaufen sind, das heißt, die zu mir ins Zimmer gekommen sind, weil ich durfte ja nicht irgendwo hinlaufen, die zu fragen, wie soll ich mich verhalten, wenn ich nach Hause komme und wenn ich wieder bei meiner Familie bin, auch wenn es nur für ein paar Tage ist. Und ich habe von jedem Arzt und jeder Ärztin eine andere Meinung dazu bekommen. Das ist... war von auf der einen Seite bis einer Seite hat mir eine Ärztin gesagt, ich soll mich komplett isolieren zu Hause, nur mit Maske im Haus herumlaufen, alleine im Zimmer schlafen, meine Kinder nicht umarmen, ja nicht einkaufen gehen oder mich mit irgendjemandem treffen. Bis zum anderen Extrem, wo mir ein junger Arzt gesagt hat, Herr Hofer, machen Sie sich keine Sorgen, Sie können sich so verhalten wie sonst auch immer zu Hause. Es ist alles erlaubt. Und Sie können sogar einkaufen gehen, vielleicht nicht dann, wenn am meisten los ist, aber machen Sie sich keine Sorgen. Und dann hat es noch ungefähr 8 verschiedene Meinungen dazwischen gegeben. Und dann war es jetzt schwer für mich zu entscheiden, was mache ich wirklich. Ja? Ich habe dann schlussendlich zum Glück die Variante, die erste, die ich erzählt habe, gewählt und mich ganz normal zu Hause verhalten und versucht, viel Nähe mit meiner Familie zu suchen und zu finden und auch das zu genießen. Und das hat auch gut funktioniert zum Glück. Ja. Also ich bin dankbar dafür, dass ich mich für diesen Weg entschieden habe.
Was war für dich die härteste Phase in der Chemotherapie?
Also da gibt's mehrere Punkte. Was schon wirklich hart war, waren die ersten 11 Wochen, wo ich so oft Rückschläge verzeichnen musste. Ich hatte in meinem Zimmer ein Whiteboard. Also mein Bett war so aufgestellt, dass ich den ganzen Tag direkt auf dieses Whiteboard geschaut habe. Dort hatte ich Bilder von meiner Familie angebracht und dort schrieb ich auch mit, wie lange ich schon im Krankenhaus bin, wie viele Tage und wie viele Tage ich voraussichtlich noch dort sein muss, bevor ich das erste Mal raus darf. Und die erste Zahl ist immer größer geworden und die zweite ständig geschwankt. Ja. Also ich habe jeden Tag die Ärzte gefragt, wie schaut es aus mit meinem Blutbild? Was glauben Sie, wie lange muss ich noch da bleiben, bis ich mich so weit erholt habe, dass ich wieder nach Hause darf? Und jedes Mal, wenn mir gesagt wurde, es geht noch nicht, wir müssen noch warten, es dauert noch 10 Tage oder 14 Tage, ist die Hoffnung natürlich wieder etwas geschwunden. Und am Schluss ist dort 77 Tage gestanden, als ich dann das erste Mal raus durfte. 77 Tage, wo ich glaube, zu dem Zeitpunkt zweimal die Sonne gesehen habe. Zweimal war ich da in dieser Zeit mit einem Physiotherapeuten an der frischen Luft, sonst isoliert im Zimmer. Also das war eine sehr, sehr harte Phase. Und was mindestens gleich schwierig war, war dann, als ich nach ungefähr 3 Monaten Chemotherapie, also das war so im Mai 21 circa, einen Befund bekommen habe nach einer Knochenmarksuntersuchung, die bei mir alle paar Wochen durchgeführt wurde, um sicherzustellen, dass die Chemotherapie wirkt und die Leukämie zurückgedrängt wurde. Und da habe ich einen Befund erhalten, wo mir gesagt wurde, die Krankheit sei zurück. 3 Monate, wo schon alles versucht worden ist, um die Leukämie in den Griff zu kriegen und in Schach zu halten. Und da hatte ich das Gefühl, es war alles umsonst, ja. Weil sich die Ärzte aber nicht ganz sicher waren, ob der Befund stimmt, wurde gleich noch einmal so eine Knochenmarkspunktion durchgeführt. Und das Ergebnis hat aber 3 Wochen auf sich warten lassen. Bis dann festgestanden ist, dass das erste Ergebnis falsch war. Also die Krankheit war nicht zurück, es war falsch positiv.
Mit Krankheit war zurück, meinst du, was war dazwischen schon mal Befund für dich?
Ja, also ich war während der Chemotherapie relativ schnell in Remission. Also es konnten keine Leukämiezellen mehr festgestellt werden. Ja. Das war immer schon das Ziel, am Anfang ganz massive Chemotherapie zu versuchen, die Leukämiezellen wegzubekommen. Und dann diese lang anhaltende, ja, ein Jahr lang dauernde Chemotherapie ist einfach, um sicherzustellen, dass nicht irgendwo im Körper noch Leukämiezellen vorhanden sein könnten. Ne? Um auch wirklich die letzte mögliche böse Zelle zu vernichten. Ja? Mit natürlich riesengroßen kollateralen Schäden, die damit einhergehen. Ne? Ja. Also diese falsche Diagnose, die mir da gegeben wurde, die war extrem belastend und es ist mir dann noch einmal passiert. Sie haben mir noch einmal eine falsch positive Diagnose gegeben. Das war dann noch einmal 3 Monate später ungefähr. Wieder das gleiche Szenario. Zu dem Zeitpunkt war mein Körper ohnehin schon so massiv geschwächt, dass ich mir gedacht habe, das gibt's nicht, das halte ich nicht aus. Wenn das jetzt, wenn die Krankheit jetzt wirklich zurück ist, dann sehe ich keinen Weg mehr. Zu dem Zeitpunkt oder kurz davor hatte ich auch einen Zimmerkollegen gehabt, der, bei dem es ähnlich war, der dann an einer Infektion gestorben ist, leider. Also das war schon massiv, ein massives Trauma. Und damals hat es dann 5 Wochen gedauert, bis ich das Ergebnis der nächsten Untersuchung erhalten habe, wo wieder rausgekommen ist, dass ich weiterhin in Remission bin. Und das
heißt, wie kann es so lange dauern?
Kann ich auch nicht genau erklären. Es gibt da nur wenige Speziallabors. In Österreich glaube ich nur eins, in Deutschland mehrere, die das machen, diese Untersuchungen. Vielleicht war damals auch gerade Ferienzeit und ich kann es nicht
und
sagen.
Und Pandemiezeit scheinbar ja auch.
Bitte?
Und die Pandemie war ja auch.
Die war auch noch dazu, ja. Boah. Ja, aber du musst dir vorstellen, bei der zweiten falschen Diagnose, ja, wo ich aber noch nicht wusste, dass das Ergebnis schon wieder mehr falsch mitgeteilt wurde, kommt dann ein Arzt zu mir ins Zimmer und erklärt mir, Herr Hofer, jetzt gibt es nur mehr 2 Möglichkeiten. Entweder wir finden einen Knochenmarkspender und wir machen eine Stammzellentransplantation. Und zwar möglichst rasch. Oder sie legen sich hin und warten aufs Sterben. Das waren seine Worte. Und da, also das werde ich nie vergessen, wie man sowas einem Patienten, der schwer krank ist und um sein Leben kämpft, sagen kann, ist mir bis heute ein Rätsel.
Es ist freundlich ausgedrückt, ja.
Ja, es zeigt aber andererseits auch, dass Patienten im Krankenhaus einfach nicht ganzheitlich betrachtet werden. Die spezialisierten Ärzte dort, die sehen nur den Krebspatienten oder den Leukämiepatienten, die sehen nicht den ganzen Menschen, der mit all seiner Hoffnung oder auch Trauer und manchmal auch Wut
kämpft, ja.
Der kämpft und versucht, wieder gesund zu werden, ja. Und es wird einem manchmal nicht leicht gemacht. Und ich habe zum Glück ganz viel Unterstützung auch von außerhalb des Krankenhauses gehabt. Ganz viel Unterstützung von Ärzten, von allen möglichen Heilern, die mir auch außerhalb des Krankenhauses geholfen haben. Meine Hausärztin zum Beispiel hat mir in den Chemotherapiepausen immer Hochdosis Vitamininfusionen verabreicht. Es hat Leute gegeben, die haben für mich gebetet. Es ist Energie gechannelt worden. Also ich habe wirklich versucht, mit allen Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen, zu arbeiten. Weil ich weiß, hundertprozentig hätte ich mich nur auf die Chemotherapie verlassen, würde ich jetzt nicht da sitzen.
Was hat dich in dieser Zeit am Leben gehalten?
In erster Linie meine Familie und da besonders meine Kinder. Ich wollte einfach nicht, dass die ohne ihren Vater aufwachsen. Und ich habe immer gewusst, dass es sich lohnt, für meine Kinder zu kämpfen und am Leben zu bleiben. Obwohl ich mehrmals an einem Punkt war, wo es ganz einfach gewesen wäre, loszulassen, ja. Aber dann, in solchen Momenten, ist mir immer wieder bewusst geworden, ich kann das und darf das nicht machen. Ich muss für meine Kinder da bleiben.
Hat sich in dieser Zeit und seither dein Verhältnis zum Tod verändert?
Ja, ich würde sagen, ganz massiv. Also ich habe mich davor noch nie so intensiv mit dem Tod beschäftigt, wie während dieser Zeit. Und ich habe auch oft gespürt, dass er ganz nah neben meinem Bett gestanden ist und mich jederzeit mitnehmen hätte können, wenn er das gewollt hätte. Ich habe aber auch gelernt, dass ich keine Angst mehr vor dem Tod haben muss. Ich glaube, ich habe generell gelernt, weniger Angst zu haben. Aber besonders vor dem Tod habe ich jetzt weniger Angst. Ich sehe es so, dass es einfach in meinem Leben wichtig ist, aus jedem Tag das Beste zu machen. Die Zeit, die mir noch bleibt, bestmöglich zu nutzen. Gute Beziehungen zu den Menschen zu haben, die mir wichtig sind.
Nach diesen Monaten des Kampfes, der Wut, hast du oft gesagt, der Ängste, der Sorgen und auch den hoffnungslosen Momenten, wann kam dann für dich so der Wendepunkt?
Also wenn ich so zurückblicke, glaube ich, dass es ungefähr zu dem Zeitpunkt war, wo ich da diese zweite falsch positive Diagnose bekommen habe. Als sich das dann als wieder unrichtig herausgestellt hat, da habe ich dann das Gefühl gehabt, viel schlimmer kann es eh nicht mehr werden. Also jetzt muss es irgendwann dann bergauf gehen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich dann natürlich auch schon das Ende der intensiven Chemotherapie irgendwo abgezeichnet. Ich habe schon gemerkt, dass mein Körper zu dem Zeitpunkt zwar immer noch schwächer wurde, aber die Hoffnung ist wieder etwas größer geworden, dass ich da doch noch lebend rauskomme. Mit jedem weiteren Zyklus, den ich gut überstanden habe, habe ich neuen Mut gefasst und es geschafft. Ja, wieder positiv zu denken und zum Glück habe ich das Ganze dann überstanden, ja, und bin da zwar traumatisiert und körperlich massiv geschwächt, aber doch lebend durchgekommen.
Nach diesem Wendepunkt, das klingt jetzt nach außen nicht dramatisch, der Wendepunkt war da, aber wird sicher auch länger, sehr lange weg gewesen sein. Wie war dann der Weg zurück ins Leben für dich?
Ja, der Weg zurück war lange und doch relativ mühsam. Ich habe nach der Chemotherapie sehr, sehr lange gebraucht, um meinen Körper wieder so halbwegs aufzubauen. Also ich habe, ich glaube, 20 Kilo an Körpergewicht verloren während der Chemotherapie. Hatte massive Schlafstörungen, extreme Müdigkeit, die monatelang angehalten hat, auch nach der Chemotherapie. Schlaf war während der Chemotherapie und auch das Jahr danach sowieso nur mit Schlafmitteln möglich. Sonst wäre es ohnehin nicht gegangen. Aber ich habe halt versucht, mich Schritt für Schritt wieder zurückzukämpfen, wieder Zeit in der Natur zu verbringen, Zeit in der Sonne zu verbringen. Das war einfach unglaublich schwierig für mich, so lange eingesperrt zu sein im Krankenhaus, ohne wirklich in den Wald raus zu können, das Sonnenlicht im Gesicht zu spüren, ohne mich frei bewegen zu können. Auch meine Bewegung nach der Therapie noch sehr mühsam war, aber Schritt für Schritt ist es dann immer wieder besser geworden. Aber ich würde sagen, in Summe hat die Phase der Erholung mindestens 2 Jahre gedauert, bis ich wieder so halbwegs fit war. Und in diesen 2 Jahren habe ich wirklich versucht, mich massiv mit dem Thema zu beschäftigen, wie kann ich mich von so einer Therapie wiederholen und von dieser Krankheit wiederholen, um auch möglichst sicherzustellen, dass es nie mehr wieder zurückkommt.
Was machst du heute anders als vor der Krankheit?
Ganz vieles, um nicht zu sagen alles. Also ich kenne heute meinen Körper wesentlich besser als davor und bin mir viel bewusster, was ich mit meinem Körper mache, wie ich ihn behandle. Wie ich mich ernähre. Mir ist viel bewusster heute, dass es enorm wichtig ist, gut und ausreichend zu schlafen, sich ausreichend zu bewegen, genug Zeit im Freien zu verbringen. Ich habe alle Menschen, die mir nicht gut getan haben, losgelassen. Ich versuche mich heute nur mehr mit Menschen zu beschäftigen und zu treffen, wo ich weiß, die tun mir gut. Ich habe mich intensiv mit dem Thema Biohacking begonnen zu beschäftigen. Einfach um meinen eigenen Körper wirklich zu verstehen und die Abläufe im Körper, die wichtig sind, um gesund zu bleiben. Und Gesundheit ist heute das Allerwichtigste für mich. Also es gibt nichts, was darüber steht.
Wir kommen nach dem Biohacking extra noch. Welche Dinge sind für dich heute wichtiger als vor der Krankheit? Welche Dinge haben weniger Bedeutung als vor der Krankheit?
Also was viel weniger Bedeutung hat als vor der Krankheit ist Erfolg, Geld, materielle Dinge. Ich habe gelernt, es ist alles komplett unwichtig und unnötig. Wenn du nicht gesund bist, kannst du das alles ohnehin nicht irgendwie nützen und für dich verwenden. Ohne Gesundheit ist einfach alles nichts, das habe ich gelernt. Viel wichtiger sind mir heute gesunde und glückliche Beziehungen zu mir selbst, aber auch zu anderen Menschen. Mir ist es unheimlich wichtig, ein möglichst guter Vater zu sein. Ich will nicht perfekt sein, das ist nicht das Ziel, aber ein guter Vater zu sein. Und ich sage immer, es ist besser, kein perfekter Vater zu sein, dafür ein lebendiger Vater zu sein. Ja.
Was hast du über Dankbarkeit gelernt in dieser Zeit?
Ich habe gelernt, wie wichtig es ist, dankbar für die kleinen Dinge des Lebens zu sein. Heute bin ich jeden Tag dankbar, wenn ich aufwache in der Früh. Wenn ich meinen Körper spüre, alle Teile meines Körpers spüren kann. Wenn ich die Vögel vor meinem Fenster zwitschern höre, wenn ich den Sonnenaufgang sehen darf, dann weiß ich, es wird ein guter Tag. Mehr brauche ich gar nicht.
Haben diese Erfahrungen deinen Blick auf Zeit irgendwie verändert oder geprägt?
Definitiv, ja. Also ich versuche heute wirklich in der Gegenwart zu leben, mich nicht zu sehr mit der Vergangenheit zu beschäftigen, nicht zu weit vorauszuplanen. Ich habe gelernt, dass es meistens ohnehin ganz anders kommt, als man sich denkt. Und vor allem 95% aller Ängste, die wir haben oder Befürchtungen, treffen nie ein. Und wir haben nur die Gegenwart. Also ich sehe das für mich so, ich versuche mich wirklich auf das Leben jetzt zu konzentrieren, das Beste aus heute zu machen und die Vergangenheit möglichst ruhen zu lassen. Ich gebe zu, es ist nicht immer einfach. Sie holt mich manchmal nach wie vor ein. Aber es wird immer einfacher, Dinge, die in der Vergangenheit geschehen sind, loszulassen. Und ich habe auch keine wirklich großen Pläne für die Zukunft mehr. Ich habe keine Bucketlist von Dingen, die ich unbedingt noch machen muss. Ich habe mich im Krankenhaus viel damit beschäftigt, wie mein Leben gelaufen ist, was ich alles erreicht habe, was ich noch tun möchte. Und ich habe einfach festgestellt, ich habe sehr vieles schon erreicht, das ich mir gewünscht habe. Und alles, was jetzt noch kommt, ist einfach nur zusätzlich noch zu dem, was mir schon alles passiert ist und was mir schon erleben durfte. Und ich bin dankbar dafür, dass ich hoffentlich noch viele schöne Dinge erleben werde. Aber ich kämpfe nicht mehr darum, jetzt irgendein bestimmtes Ziel zu erreichen, sondern versuche einfach mehr, die Dinge fließen zu lassen.
Du hast dann deine Geschichte in einem Buch verarbeitet, das Buch Unzerbrechlich. Warum hast du dich entschieden, deine Geschichte in ein Buch zu packen?
Ja, dieses Buch ist circa 4 Jahre, nachdem die Krankheit ausgebrochen ist, entstanden. Und ich habe beschlossen, ich möchte das für mich selbst noch einmal alles verarbeiten. Und es war wie eine Therapie für mich, das Buch zu schreiben. Ich habe sehr viel geweint beim Schreiben. Die schwierigsten und intensivsten Phasen im Krankenhaus noch einmal wirklich ganz, ganz intensiv durchlebt. Und ich habe es in erster Linie für mich selbst geschrieben, das Buch, um mit diesem Thema wirklich abzuschließen. Aber ich habe in den letzten Monaten auch von vielen Menschen, die in entweder ähnlicher Situation sich gerade befinden oder Bekannte oder Familie haben, die durch so eine schwierige Phase durchgeht oder gegangen ist, sehr positives Feedback dazu bekommen. Und also wenn ich nur dem einen oder anderen damit Mut machen kann und Hoffnung geben kann, dass er auch diese schwierige Phase durchlebt und überstehen kann, dann hat es schon Sinn ergeben, dieses Buch zu schreiben.
Was bedeutet, wenn der Titel ist ja unzerbrechlich, das Un quasi in Klammer, steht ja zerbrechlich und unzerbrechlich drin. Was bedeutet unzerbrechlich für dich? Wie kamst du auf den Titel?
Naja, eigentlich heißt es ja zerbrechlich, ja, nachdem das Un in Klammer steht. Weil mir das Leben einfach gezeigt hat, wie schnell alles zerbrechen kann, wie schnell man von einem Moment auf den anderen alles loslassen muss, was man so bisher im Leben für stabil gehalten hat und das einem Halt gegeben hat. Und wie schnell durch so eine Erkrankung sich alles, aber wirklich alles ändern kann, ja. Und andererseits, und auch dafür steht der Titel und dann auch das Unzerbrechlich, andererseits zeigt die Geschichte aber auch, wie, dass man es schaffen kann, wieder rauszukommen und wieder gesund zu werden. Und ich fühle mich heute besser und gesünder als vor der Krankheit. Und auch dafür bin ich sehr dankbar.
Was sollen die Leser des Buches aus deiner Geschichte für sich jetzt mitnehmen? Es werden auch Menschen lesen, die betroffen sind, die Betroffene kennen oder auch jetzt wie ich, jemand, der Gott sei Dank nicht betroffen ist. Was sagst du, okay, warum soll man es lesen? Was kann der Leser daraus, was sollte der Leser daraus mitnehmen?
Ich glaube, der wesentliche Punkt ist einfach, dass es immer die Möglichkeit gibt, auch aus der tiefsten Krise wieder herauszukommen, aus der schwierigsten Phase des Lebens wieder herauszukommen. Und dass die Hoffnung einfach ganz am Schluss stirbt. Solange es noch Hoffnung gibt, gibt es auch einen möglichen Weg. Und Ich glaube, das ist für alle Menschen, die sich mit Krebs beschäftigen müssen, ganz wesentlich ist einfach die Hoffnung nie zu verlieren, auch wenn es noch so schwer ist.
Zwei Stichwörter sind jetzt im Gespräch häufig gefallen. Das eine war logischerweise Gesundheit und das zweite war Biohacking. Wie bist du zum Thema Biohacking gekommen?
Ja, zum Thema Biohacking bin ich dann eigentlich schon während meiner Genesungsphase gekommen. Also habe mich schon im Krankenhaus damit beschäftigt, wie kann ich es schaffen, meinen Körper zu stärken, um diese Belastung durch die Chemotherapie besser zu verarbeiten und besser zu überstehen. Und habe begonnen, verschiedene Supplements regelmäßig zu nehmen. Unter anderem auch, wie ich schon erwähnt habe, diese Hochdosis-Vitamininfusionen, aber auch diverse andere Dinge, um meinen Schlaf zu fördern, die Qualität meines Schlafs zu fördern, um einfach die wichtigsten Vitalstoffe, die meinem Körper gefehlt haben, und die durch die Chemotherapie einfach verschwunden sind, wieder zuzuführen. Und manches davon kann man nicht ausreichend nur über Ernährung zuführen und vor allem nicht über die Ernährung im Krankenhaus. Und irgendwann, ja, ist es dann das Thema dann so fast unübersichtlich geworden. Ich habe wirklich versucht, alles aufzuschreiben, was ich so nehme, warum ich es nehme, zu welchem Zeitpunkt. Und da ist dann später danach dann mein Buch über essentielles Supplements im Zusammenhang mit Biohacking entstanden. Aber das Wesentliche beim Biohacking sind aus meiner Sicht gar nicht die Supplements, sondern das Wesentliche ist einfach, dass man die Basics beachtet. Und das sind guter Schlaf, genug Bewegung, genug Zeit in der Sonne und in der Natur verbringen und die richtige Ernährung. Wenn ich die vier Punkte beachte, dann habe ich schon mindestens 80% vom Ziel erreicht. Und mit diversen Supplements kann ich dann vielleicht noch das eine oder andere zusätzlich erreichen. Aber wenn ich die Basics nicht richtig mache, helfen die besten Supplements nicht.
Ich meine, das Thema Supplements ist ja auch medial sehr präsent. Was sind aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung heraus so die größten Fehler, die man machen kann?
Ja, so wie ich es gerade erwähnt habe, zu glauben, dass man mit Supplements eine schlechte Ernährung kompensieren kann, dass man schlechten Schlaf kompensieren kann damit, das funktioniert alles nicht. Also wenn ich, und ich bin mittlerweile der Meinung, das Allerwichtigste ist ohnehin, dass die Schlafqualität passt, die Länge, die Qualität des Schlafs. Wir müssen unserem Körper einfach die Zeit geben, um uns erholen zu können. Nicht nur dem Körper, auch dem Gehirn. Und wenn ich das nicht schaffe, regelmäßig zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen und meine 7 bis 8 Stunden zu schlafen, wird alles andere nicht wirklich gut funktionieren.
Das klingt ja fast so, als würdest du ein Buch über Schlaf auch noch schreiben.
Ist tatsächlich auf meiner Liste, ja. Also ich
Okay.
beschäftige mich momentan sehr intensiv mit einem Buch zu diesem Thema. Auch wieder aus Eigeninteresse in erster Linie, weil ich auf die harte Tour gelernt habe, wie schwierig es ist, wenn man nicht schlafen kann. Und auf der anderen Seite, wie wichtig es ist, um sich zu erholen, um ein gesundes Leben zu führen. Und es gibt einfach so viel in unserer Gesellschaft heute, das uns davon abhält, gut zu schlafen. Und mit diesem Buch, an dem ich gerade arbeite, möchte ich einfach den Lesern die Möglichkeit geben, sich ein Bild davon zu machen, was sie ändern können in ihrem Leben, um die richtige Schlafqualität wieder zu finden.
Gesundheit, Ernährung, Schlaf, gutes Leben, das klingt so fast nach einem großen Lebensthema für dich jetzt seit deiner Genesung.
Ja, Gesundheit ist einfach das große übergeordnete Thema, mit dem ich mich ja jetzt beschäftige, weil ich einfach gelernt habe, dass es essentiell ist, auf seine Gesundheit zu achten. Wir haben nur diesen einen Körper und wenn wir den nicht gut behandeln, ist alles andere sehr schwierig.
Wenn ich dir jetzt zuhöre, deine Erzählungen, was du alles, du hast vorher gemeint, du hast nach deiner Genesung alles im Leben fast verändert. Das klingt jetzt nicht so, als wärst du in die Immobilienbranche zurückgekehrt.
Nein, ich hab mich aus der Immobilienbranche dann verabschiedet, habe meine Firmenanteile verkauft. Und konzentriere mich jetzt auf meine neue Karriere als Buchautor. Das ist meine neue Passion, das macht mir Freude und Spaß.
Das spürt man auch, ja.
Und da fühle ich mich wohl.
Wobei, wenn du sagst Karriere, klingt das ja fast ein bisschen jetzt so zum Schmunzeln, weil du hast vorher gesagt, du hast jetzt nicht so die großen Ziele, ehrgeizig und Bestseller und dann es geht ja wirklich mehr um den Weg auch dorthin, habe ich das Gefühl, und nicht nur um dieses, ich muss jetzt Ziele abhaken und meine Bucketlist wieder neu auffüllen. Und Karriere klingt wieder ein bisschen so getrieben.
Es geht nicht darum, als Buchautor Karriere zu machen. Das ist nicht mein Ziel. Mir geht es einfach, oder ich habe momentan einfach Freude daran, an dieser Tätigkeit. Das ist das Essentielle, das ist das, was mir wichtig ist. Und solange mir dieser Weg Spaß macht, werde ich ihn auch weiter verfolgen.
Deine Genesung war jetzt wann oder ab wann war quasi, in welchem Jahr oder welchen Tag war so dieses endgültige, endgültig weiß man nie, weiß ich, aber jetzt quasi, hoffe, gratuliere, Befund negativ. Wann war der Zeitpunkt?
Das hängt sehr davon ab, wenn du fragst. Also wenn du die Ärzte im LKH befragen würdest, die würden dir wahrscheinlich sagen, der Zeitpunkt ist nicht eruierbar und wahrscheinlich noch irgendwann in der Zukunft. Aber ich habe für mich selbst beschlossen, schon vor langer Zeit, ich würde sagen, das war kurz nachdem ich mit der intensiven Chemotherapie fertig wurde, dass ich beschlossen habe, also diese Krankheit kommt sicher nicht mehr zurück. Ich bin damit fertig, ich habe damit abgeschlossen, ich habe das gelernt, was mir das Leben damit zeigen wollte. Und es gibt keinen Grund, warum die noch einmal zurückkommen sollte.
Was wollte dir das Leben damit zeigen, deiner Einschätzung nach?
Dass ich nicht auf dem richtigen Weg war, dass ich nicht meiner inneren Weisheit gefolgt bin, nicht auf meine Intuition gehört habe. Einfach viel zu viel Stress hatte, Stress von außen, Stress innerhalb der Familie, Stress in der Arbeit. Ich habe nicht gut genug auf meinen Körper geachtet und auf die Signale, die er mir gesendet hat. Ich habe viel zu wenig geschlafen, viel zu viel gearbeitet. Und in Summe war das einfach kein guter Weg.
Und dieser Zeitpunkt, nur aufgrund vom Datum jetzt, wo du meinst, okay, jetzt Intensivphase überstanden, ich entscheide für mich jetzt, Lektion gelernt, das war's, ich gehe jetzt quasi den Weg gesund weiter. Wann war das ungefähr? Wie viele Jahre ist das her?
Das ist jetzt ungefähr 4 Jahre her.
Okay.
Ja.
Welche Erkenntnisse haben dein Leben in den letzten Jahren am intensivsten verändert und geprägt?
Ja, was ich gelernt habe, ist, dass es nicht darum geht, irgendein bestimmtes Ziel zu erreichen, sondern dass einfach der, es klingt abgedroschen hier, aber der Weg ist das Ziel. Das ist wirklich so. Wir können am Ende des Tages nichts mitnehmen. Jeder von uns muss alles zurücklassen, wenn er stirbt. Und es geht nicht darum, das größte Vermögen anzuhäufen oder die meisten Immobilien oder die größte Autosammlung oder was auch immer. Am Ende des Tages ist das alles vollkommen unwichtig. Es geht darum, möglichst positiv durchs Leben zu gehen, eine positive Spur zu hinterlassen. Wenn es gelingt, die Menschen, die einem am nächsten sind, auf positive Art und Weise zu begleiten, Kinder positiv ins Leben zu führen, ein guter Partner zu sein, dann hat man, glaube ich, schon sehr viel erreicht damit.
Das Wort Erfolg ist öfter gefallen, zuerst mit Business, Unternehmen, Aufbau, Immobilien, dann schon abgewandelt nach der Erkrankung. Was bedeutet heute für dich Erfolg?
Erfolg bedeutet in erster Linie für mich, gesund zu sein und auch frei zu sein, die Dinge tun und lassen zu können, die mir wichtig sind. Und nicht von, egal von wem, im Außen kontrolliert zu werden, sondern wirklich nach meinem eigenen Wunsch agieren zu können. Und dazu gehört auch Reisen. Ich reise sehr gerne. Ich lerne sehr gerne neue Dinge. Ist auch ganz wichtig. Und auch ein entscheidender Teil meiner neuen Reise, einfach sich immer wieder neue Fähigkeiten anzueignen. Sei es jetzt beim Schreiben von Büchern, sei es bei diversen Sportarten, die ich mache, oder sei es auch ein Yogakurs zum Beispiel oder eine Yoga-Ausbildung, die ich heuer schon absolviert habe. Ja, das ist eigentlich das, was ich damit sagen wollte.
Viele Zuseher werden sich vielleicht denken, boah, der hat wirklich Glück gehabt, der hat es geschafft. Wie definierst du für dich persönlich jetzt so diesen Begriff Glück?
Glück ist, es gibt so viele Definitionen für Glück, ist schwer. Aber ich sehe es in meinem Leben so, dass es, also mir geht es gar nicht darum, immer glücklich zu sein. Mir geht es darum, ein friedvolles Leben zu führen. Das ist eigentlich mein Ziel. Ich will möglichst Frieden haben. Frieden in mir drinnen, Frieden auch im Außen, Frieden in den Beziehungen, die mir wichtig sind. Dann stellt sich eine gewisse Zufriedenheit, die man auch mit Glück oder glücklich sein gleichsetzen könnte, automatisch ein.
Welche wichtigste Botschaft möchtest du Menschen mitgeben, die gerade selbst durch eine schwere Krise gehen? Egal welche Art von Krisen.
Ich habe gelernt, dass egal welche Art von Krise, sei es jetzt eine schwere Krankheit oder auch jede andere Art von existenzieller Krise, definitiv leichter zu bewältigen ist, wenn man Hilfe hat von außen. Und vor allem auch, wenn man sich nicht nur eine Meinung zu einem bestimmten Thema einholt, sondern verschiedene, mindestens drei Meinungen. Das habe ich während meiner Chemotherapie auch ganz, ganz deutlich gemerkt. Ich darf mich nicht nur auf die Meinung eines Arztes verlassen, ich muss mindestens zwei andere auch noch befragen. Idealerweise von anderen Stationen oder von außerhalb des Krankenhauses, um dann für mich wirklich eine Meinung bilden zu können. Und ich habe auch gelernt, es gibt für jede Art von Krise eine Möglichkeit, wie man da wieder rauskommt, wie einem geholfen werden kann. Allerdings bedarf es schon auch einer gewissen Selbstverantwortung, sich diese Hilfe zu organisieren. Selten kommt sie einfach von selbst, sondern man muss halt was tun dafür. Und das kann ich auch jedem, der durch eine ähnliche Erkrankung gehen muss, empfehlen, wirklich das Ruder auch selbst in die Hand zu nehmen und nicht blind auf das zu vertrauen, was einem von außen zugetragen wird und empfohlen wird.
Wenn du jetzt sagst, okay, Ruder in die Hand nehmen, es gibt immer einen Ausweg aus der Krise, was willst du jetzt den Zusehern sagen, die sich denken, der Typ ist irgendwie arrogant, der hat ja nur Glück gehabt, der hat es geschafft, mein Opa ist gestorben am Krebs. Klingt das doch irgendwie selbstherrlich und arrogant. Das, jeder kann es schaffen nach dem Motto, ist völlig unrealistisch. Was könnte man auch darauf antworten?
Also ich kenne viele Fälle und habe viele Leute kennengelernt in den letzten Jahren, die es nicht geschafft haben. Ich weiß, dass es nicht immer einen Weg zurück zur Gesundheit gibt. Das ist natürlich leider noch nicht der Fall. Vielleicht wird es irgendwann so weit sein, dass man Krebs wirklich in jedem Fall gut heilen kann. Deshalb behaupte ich auch nicht, dass jeder es schaffen kann. Aber was ich mich getraue zu behaupten ist, dass man es zumindest versuchen kann und dass man die Hoffnung haben muss, dass es möglich ist und auch die entsprechenden Schritte setzen muss. Die Hoffnung alleine reicht noch nicht. Ich muss auch was tun dafür. Und das ist das, was ich mit dieser Selbstverantwortung gemeint habe. Ich muss mir die Hilfe organisieren und ich muss schauen, dass ich auf allen Ebenen heilen kann und auch auf allen Ebenen die Unterstützung habe, die ich brauche, dann ist zumindest die Chance, dass man es schaffen kann, glaube ich, deutlich größer.
Du hast auch von der Intensivstation erzählt, von diesen Momenten des Hoffens, Zweifelns, fast schon loslassen, aufgeben, doch wieder kämpfen. Wenn jetzt jemand gerade in seiner dunkelsten Stunde steht, dieses Bild auch, in dieser dunkelsten Stunde, was würdest du diesen Menschen sagen? Nicht als Autor, sondern als Mensch, der selbst solche Stunden erlebt hat.
Also ich würde so jemandem sagen, dass auch die schwierigste und dunkelste Zeit irgendwann wieder vorbeigeht. Und dass es so ist, dass man aus diesen tiefsten Tälern, in die wir hineinfallen und den schwersten Krisen, die wir erleben, auch das meiste lernen kann. Ich glaube, die viele von den tiefsten Erkenntnissen, die ich über mein Leben gewonnen habe, sind in dieser massiven Krise am Anfang meiner Krankheit schon entstanden.
Wenn du in einem beliebigen Ort ein Plakat aufhängen könntest, von dem du wüsstest, die ganze Welt wird es sehen und lesen, was wirst du draufschreiben?
Ich glaube, ich würde draufschreiben, dass das Leben ein Geschenk ist. Und dass jeder von uns versuchen sollte, das Beste daraus zu machen.